Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze, live aus der Volksbank Arena.
Das ist aber umgezogen, ganz heimlich.
Ich habe nur den Pulli ausgezogen.
Okay, na gut.
Hallo, hallo, es ist Montagabend, 19 Uhr, heißt höchste Eisenbahn für die Footballerei, live auf YouTube und Twitch. Hallo YouTube, hallo Twitch, später auch als Podcast. Hallo Podcast, hallo Chris.
Hallo.
Kutsche. Schön, dass du auch
King Kutsche,
dass du wieder am Start bist mit deinem Keiler ist geiler
Shirt. Ja.
Möchte ich nochmal sagen, es zwingt dich keiner dazu.
Nein, aber es ist, also wenn ich heute, wann dann, frage ich mich.
Ja,
also,
absolut. Heute ist es der Volltreffer. Und unser Stolle ist auch dabei. Moin Stolle.
Guten Abend.
Ihr seid dabei, das ist das Allerwichtigste. Ihr wisst ja, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also beteiligt euch bitte fleißig in den Kommentaren. Wie immer montags haben wir den Spieltag, den vergangenen Spieltag aufgebröselt in Gewinner und Verlierer. Wir werden wieder unseren Playoff-Eliminator dazuziehen, werden auch noch natürlich auf das upcoming Monday-Night-Game sprechen. Eine Frage haben wir gleich als allererstes, nämlich wenige Sekunden, bevor wir hier live gegangen sind, haben wir über dieses russische Frauenduo gesprochen, Singen-Duo,
ja.
Die auch mal beim ESC aufgetreten sind und wir kommen nicht auf den Namen.
Tabu, Tattoo, irgendwie sowas.
Ich weiß es nicht.
Aber
weiß
es nicht. Ja.
Wenn das jemand wahrscheinlich von euch weiß, weißt du das, Stolle?
Die angeblich Lesben waren?
Ja, oder? Genau, die beiden.
Hießen die nicht Tattoo oder so?
Ne? Doch, dann.
Ich glaube Tattoo.
Tabu oder Tattoo oder Tabaluga? Glaub,
irgendwie Tattoo so. Hießen die.
Die eine war blond und die andere war rothaarig.
Genau, wahrscheinlich die wichtigste Frage.
War die nicht dunkelhaarig?
Ja, also okay. wenn das einer von euch weiß, PG schreibt schon Tattoo. Tattoo.
Ah, siehst du.
Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Nee. Habe ich auch nur gehört, dass sie so heißen. Nicht, dass ich damit jemals.
Ja, ja, du hast doch bestimmt ein Album von denen.
Ja.
Hast du nicht für die abgestimmt damals? Hast du nicht dieses Voting gemacht, das ESC-Voting? Und jetzt mal nach Schenefeld, und jetzt mal nach Germany geschaltet?
Ja, doch, genau. Das
Nina
war ich.
Immer macht?
Genau.
Ja, gut.
Mit Habe Kerkeling zusammen, ja.
Gut. So, lasst uns einsteigen. Wir wollen nicht über Musik sprechen, ausnahmsweise mal nicht, sondern über Football. Danke an dieser Stelle wie immer an König Pilsener.
Hier Stolle.
Prost, Männer.
Wenn ihr was loswerden wollt, Fragen habt oder so, immer gerne in den Chat. Da haben wir auch ein Auge drauf. Unser erster Gewinner liegt auf der Hand. Chris kriegt das Grinsen schon gar nicht mehr aus dem Gesicht.
Bin ich der Gewinner?
Nein. Er lautet, also Chris, wer es noch nicht weiß, ist Cardinals-Fan.
Ja.
Hat sich auch das Spiel in Gänze reingezogen?
Halb sechs, Leute.
Halb sechs bist du ins Bett gegangen?
Ich war wie früher ein bisschen.
Ja?
Ja.
Geil. Also, Kyler Murray ist unser erster Gewinner. 37-34 in Overtime gewinnen die Cardinals gegen die Seahawks. Ein irres Ding. Über 1100 Yards, beide Teams zusammengerechnet, generiert. Arizona hat nie geführt und dann doch in der Overtime das Ding noch gewonnen, obwohl sie ja vorher in der Overtime auch schon die Chance hatten zu gewinnen. Also eine irre Achterbahnfahrt. Erzähl, wie ging es dir letzte Nacht?
Ja, also es war also eine Achterbahn der Gefühle, sage ich jetzt mal. Das war wirklich, also man rechnet gegen die Seahawks, oder bin ich ehrlich, hat man einen kleinen Hoffnungsschimmer gehabt, aber natürlich wahnsinnig gutes Team. Russell Wilson spielt eigentlich, oder hatte er ja gestern auch, kann man ja nicht sagen, wahnsinnig, wahnsinnig gute Form. Und dann war ja wirklich alles dabei. Interceptions hin und her getradet, direkt Bam Bam und verschossenes Field Goal, Overtime. Und also, ja, ich bin völlig ausgeflippt. Obwohl ich, und tatsächlich war ich todesmüde und dann Abpfiff und dann, kennst du ja, da legt man sich ins Bett und dann ging
schlafmäßig
das Herz schlug bis zum Hals immer noch, ja.
Stolle, der dritte Sieg in Folge für Arizona, um es jetzt tatsächlich mal an Kyler festzumachen, der ja nicht sonderlich gut ins Spiel gekommen ist, war dann aber zur Stelle tatsächlich, wenn es wirklich drauf ankam, ne? Hat sein Team zum späten Ausgleich und so weiter geführt, war das so ein bisschen so tatsächlich das Reifezeugnis des Kyler Murray gestern?
Das war zumindest schon mal das zweite Primetime-Game in Folge, bei dem er abgeliefert hat. Muss man ja ganz ehrlich sagen, Dallas war ja auch ein Primetime-Game, kann man sich gar nicht vorstellen mehr, aber es war so. Also er hat auf jeden Fall, und er hat ja mit dem MVP-Kandidaten bis vor dem Spiel ja, einfach Schlag für Schlag mitgehalten und ihn am Ende auch outplayed, muss man ganz ehrlich sagen. Also Russell war am Ende der mit den Fehlern, die ihn schwer gekostet haben.
Ja.
Deswegen, ja, in dem Fall, Kyler Murray hat, doch, kann man wahrscheinlich so nennen, war die Reifeprüfung auch mal gegen einen ganz großen, in einem ganz großen Spiel richtig abzuliefern. Ich fand das insgesamt eine, es klingt vielleicht bescheuert, wenn man 34 Punkte zulässt, aber ich fand auch, dass die Defense eine ordentliche Performance gemacht hat, als es drauf ankam.
Genau.
Ja, natürlich hast du eben 34 Punkte zugelassen und ich glaube, Tyler Lockett hat 500.000 Yards zu fangen in dem Spiel, aber du hast halt dann die Plays gemacht und das waren richtig wichtige Plays. Und Seattle, also das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, also ich finde es spannend und very entertaining, die Seahawks zu sehen, aber erzähl mir bitte niemand, dass du mit dieser Defense irgendwie in den Playoffs irgendwo lang, also weit kommst. Das kann nicht sein. Die haben gar keine Defense. Die haben die meisten Yards aller Teams in der NFL zugelassen, die meisten First Downs und was weiß ich nicht alles. Also sie brauchen dringend Jamal Adams, der zumindest hier und da ein bisschen hilft. Aber diese Defense ist einfach grottenschlecht, muss man leider auch mal ganz ehrlich sagen. Weil es ist ja keine Ausnahme gewesen, dieses Spiel. Ja, die Seahawks haben einfach, die lassen mit Abstand die meisten Yards zu dieser Saison. Und das nimmt einfach kein Ende. Die brauchen halt Russell Wilson, der komplett Gala-Form spielt. Sonst, hat man jetzt gesehen, geht's dann halt auch irgendwann schief.
Gefühlt der beste Tackler der Seahawks im Spiel war DK Metcalf.
Ja.
Also das war ja auch eine Szene, also das wenn nicht sogar die Szene des Spiels. 90 Yards ist er dem hinterher gerannt, wie so ein Wiesel,
genau.
Und hat den dann tatsächlich noch zu Boden, den Budabäcker.
Nee, ich finde, es sah sogar aus wie so ein Löwe, wie diese Naturfilme früher. So ein Löwe, der so eine junge Antilope jagt. Und Budabäcker dreht sich ja dann auch um und überlegt noch, ob er den Arm ausstreckt. Ja. Und der rennt dann lieber noch 3 Yards. Aber das war ein krasses Play. Und vor allem, sie haben ja wirklich gar nicht gepunktet daraufhin. Also er hat wirklich einfach 6, 7 Punkte von der Uhr genommen. Das ist echt krass. Also
sensationeller Run. Also bei solcher Körpermasse so sprintig zu sein, also das kennen wir nicht mal von Stolle.
Nee. Nein,
das soll
absolut nicht. Also ich wäre heute noch nicht 90 Yards laufen.
Also, aber das, was Stolle gerade meinte, finde ich, ist mir gestern auch total aufgefallen, dass der Kirkpatrick und auch Patrick Peterson dem Lockett ja teilweise nur hinterhergelaufen sind. Also der hat ja aber auch alles gefangen. Das war ja wirklich absurd, was der gefangen hat. Und dann, als es wirklich drauf ankam, war dann plötzlich mal der Stop und dann, genau, im richtigen Moment hat die Defense tatsächlich mal was geregelt. Und Budabäcker war ja auch überall, muss man sagen. Das war wirklich geil.
Es gab heute, auf Twitter habe ich dieses Video gesehen, so ein Video von Kyler Murray. Er hat den Ball und sieht Hopkins links.
Ja,
und bevor er wirft, grinst er schon.
Ja.
Super Szene irgendwie, weil er weiß, ja, der ist zwar in Coverage, aber das wird der Hopkins schon fangen. Also großartig irgendwie.
Ja, ich habe gestern tatsächlich auch mit der German Bird Gang nachts noch die ganze Zeit hin und her geschrieben. Die einzigen, die noch wach waren um die Uhrzeit, überraschenderweise.
Ja.
Und da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Mir ist gestern noch beim anderen Quarterback aufgefallen. Der kommt immer vom Feld, nachdem er völlig verrissen hat und hat gefühlt ein Grinsen im Gesicht. Aber es ist sozusagen die Anspannung. Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das Geile ist ja auch, bei dem Pass hat der Kyler Murray nicht mal die Finger an den Nähten. Der hat ja einfach den Ball genommen und hat sich gedacht, da läuft Hopkins, Man-Coverage, ich schmeiße ihn jetzt hoch und der wird schon den Rest erledigen. Und das hat ja auch funktioniert. Also hier, ich habe ja den extra hier auch im falschen Trikot. Ich bringe Nagellack mit und dann male ich den an.
Sehr gut.
Super Typ.
Wir haben uns eben draußen noch drüber unterhalten, das war mir so gar nicht bewusst. 2:47 vor Ende der Overtime hatten die Cardinals ja die Chance, schon mal durch ein Field Goal dieses Spiel zu entscheiden, sogar aus kürzerer Distanz.
Genau.
Und da hat dann aber Kingsbury noch einen Timeout genommen, also
genau.
Hat seinen eigenen Kicker
geeist. Die Uhr lief runter und ich glaube, er hat mehr oder weniger einen eigenen Kicker geeist. Der Kommentator meinte dann noch, dass einige Kicker es wohl gerne haben, sozusagen einen Probeschuss vorher zu machen.
Mhm.
Aber also ich glaube, dass
Zane Gonzalez... Weil der war drin.
Der war drin, genau.
Ja, genau.
Tatsächlich hat Zane Gonzalez gestern die ganzen Field Goals immer eher nach links gehauen. Hat er ja dann mit dem Game-Winner auch gemacht. Aber in dem Fall hätte er, glaube ich, gern seinen ersten Schuss genommen. Und ich glaube, der war auch... Ich habe mir heute Morgen auch angeguckt, wie Kingsbury noch die Game-Balls verteilt. Und Zane Gonzalez kriegt natürlich einen zugeworfen, weil er hat ja trotzdem wahnsinnig gutes Spiel gemacht, fast alles versenkt. Und der nimmt den eher so widerwillig an, weil ich glaube, das wird noch lange an dem nagen, dass er sozusagen in dem Moment, wo er einfach der Game-Winner hätte sein können, dass er 2 Chancen brauchte. Das ist natürlich, will man nicht, aber hey. Ja.
Was aber das ist für mich das ist ja für mich mal, wenn ich mal kurz dazwischen grätschen darf, so ein Phänomen, das würde ich gerne mal irgendwann von einem Coach erklärt bekommen. Wenn du als Coach, nicht als Gegner, sondern für dein Team, und du nimmst dann diese Timeout. Ja, das kann ja ein Field Goal sein, was drin gewesen wäre für einen Game Winner. Manchmal ist es auch plötzlich ein Sack, der nicht zählt, oder was, eine Interception, die ja nicht zählt, weil du in dem Moment die Timeout genommen hast. Wie geht man als Coach damit um? Also, wie kurz ist das Kurzzeitgedächtnis eines Headcoaches? Also, ja, geht er da einfach weiter und sagt, fuck it, es passiert, egal, oder nagt sowas tatsächlich an? Das würde ich gerne irgendwann mal wissen. Kutsche, schreib dir das mal auf, für später.
Mach ich, ist notiert.
Die Frage ist wahrscheinlich, wie oft er richtig liegt mit der Entscheidung.
Ja, das. Ja.
Aber wir wissen alle, also ich meine, das Spiel war in der Overtime schon mal ein großer Erfolg für die Cardinals, die ja auch nie geführt haben. Dann haben sie die Chance auf das Field Goal, versemmeln das kurz vor Schluss, und normalerweise ist es so, dann zaubert Russell Wilson wieder irgendwelche Pässe raus und am Ende gewinnen die Seahawks.
Hatte ich auch fest damit gerechnet.
Das ist jetzt tatsächlich mal nicht passiert, sondern die Cardinals haben trotzdem dieses Spiel noch gewonnen. Was macht das jetzt mit dieser Division? Also verschieben sich da die Kräfteverhältnisse perspektivisch immer mehr? Was meint ihr?
Ich würde sagen, die Rangordnung, also die Arizona Cardinals sind für mich jetzt vielleicht, also warten wir mal heute Nacht ab, ne? Das ist ja recht entscheidend, aber die Seahawks sehe ich trotzdem noch vorne. Also Russell Wilson wird genauso wie die anderen großen Quarterbacks nächstes Spiel nochmal völlig durchdrehen, mir wird sowas nicht passieren. Und ich glaube, so jemand analysiert sich auch wie kein anderer. Also zum Beispiel alle drei Interceptions, hatte ich gestern das Gefühl, zumindest, kannst du mir vielleicht was zu sagen, Stolle, waren alles eher so geloppte Pässe, wo er irgendwie nicht damit gerechnet hat, dass auch zum Beispiel ein Isaiah Simmons, der Erstrunden-Pick, dann ausgerechnet die entscheidende Interception macht, dass der halt so schnell ist als Linebacker. Irgendwie immer wenn die Cardinals ein bisschen Zeit hatten, haben sie es tatsächlich geschafft, den Ball aufzuspüren irgendwie. Und ich glaube, dass das mit einem Russell Wilson das nächste Woche nicht passiert einfach. Oder gehen die in die Bye Week? Ich weiß gar nicht. Nee.
Bevor du was sagst, Stolle, Maverick 1191 schreibt auf YouTube, welches NFC West-Team seht ihr mit den besten Chancen in den Playoffs was zu reißen? Halte bei den Seahawks die Defense für zu schwach und bei den Niners das Passing-Game. Also wie beurteilst du? Die Rams gehören ja auch noch dazu. Also Cardinals, 49ers, Seahawks, Rams, das ist ja schon
eine Ansage tough. Auch, ja.
Also ich habe erstmal gehört, dass die 49ers angeblich in Boston bleiben, damit sie noch in die NFC East umziehen können. Rein von der Location her, weil mit 4-3 ist man da ja ganz weit vorne. Deswegen, also das ist schon mal erstmal heftig, ja, wenn man überlegt, dass aus der Graupenecke da definitiv einer in die Playoffs kommt und ja, in der NFC West wahrscheinlich zwei, aber mindestens ein Team einfach mal in die Röhre gucken wird. Also ich finde es immer noch ein bisschen schwer, weil wenn man jetzt sieht, vor zwei Wochen hätten wir die 49ers schon wieder fast abgeschrieben.
Ja.
Wenn ich die jetzt sehe, sage ich, das sind genau die 49ers, die wir erwartet haben. Ja, also ich finde es wahnsinnig schwer, jetzt schon zu sagen, ja, die können nicht. Ich glaube, die 49ers werden da noch ein gehöriges Wörtchen mitreden. Passing Game interessiert die sowieso nur beiläufig. Sind auch letztes Jahr ohne Passing Game bis ins Super Bowl gekommen, also So entscheidend war es dann bis ganz zum Schluss dann doch nicht. Aber ich halte auch alle anderen Teams. Ich glaube Arizona, da bin ich mir noch nicht sicher, ob die stabil genug sind. Bin gespannt, was die Rams heute Nacht reißen. Das glaube ich, könnte für die Rams schon ein entscheidendes Spiel sein. Reden wir nachher am besten drüber. Ja. Nicht zu viel jetzt ins Detail gehen.
Ich habe übrigens gestern gehört, da hat der Kommentator extra zweimal erwähnt, dass rein rechnerisch, weil es ja dieses Jahr auch zwei mehr Teams schaffen, rein rechnerisch ist es wohl theoretisch möglich, dass alle vier Teams am Ende in die Playoffs kommen, meinte er.
Wir rein hoffen. Rechnerisch, theoretisch.
Ist ja, aber auch ein theoretisch, Kerl. Rein rechnerisch.
Ja.
Ja. Ja. Möglich ist es, ja.
Wäre auf jeden Fall verdienter als irgendeine Mannschaft aus der NFC East.
Genau, das System muss überdacht werden.
Aber ich meine, wofür die Cardinals nun wirklich nicht bekannt sind, ist eine ausgesprochen taffe O-Line. Und trotzdem, Stoller hat es ja schon gesagt, ja, also kein Sack, kein Quarterback-Hit. Also das war schon schlecht.
Kyler Murray ist tatsächlich der am wenigsten gepresserte Quarterback jetzt von der Statistik her. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Finde ich gut.
Mal gut schauen. Also für dich eine sehr schöne Nacht. Kann man so festhalten. Und du hast mir heute Morgen geschrieben, oder heute Morgen, heute Mittag.
Heute Mittag.
Du hast keine Sekunde bereut.
Nee, wirklich. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist Also ich hatte natürlich mir gesagt, bei einem Blowout-Win für die Seahawks bin ich zur Halbzeit raus. Ja. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich ein furchtbares Spiel anguckt. Und dann dachte ich eben, dass es genauso, wie du sagtest, Russell Wilson geht rüber und macht dann die Punkte und ich habe alles umsonst geguckt. Aber
fast ein bisschen schade, oder? Dass jetzt eine Bye-Week ist für die Cardinals. Weil darauf, also mit der Euphorie.
Ja, das stimmt, aber für mich vielleicht ganz gut.
Du kannst nächstes Wochenende mal schlafen.
Dazu war ja auch die Spielverschiebung übrigens, ne? Also muss man ja auch mal sagen, da verschieben die dieses Spiel auf Sunday Night und ich meine, die hätten sich kein besseres Spiel wünschen können, meiner Meinung nach, diesen Spieltag. Das ist schon gut gelaufen.
Ja. Hast du auch noch gemeckert, dass sie das verschoben haben? Auch relativ kurzfristig,
ja. Ja, ja, klar.
Irgendwie 3 Tage vorher oder
genau,
so.
Genau, wegen Corona.
Ja. Gut. Kommen wir zu einem weiteren Gewinner. Das sind Gewinner im Plural, Mehrzahl, nämlich Tom Brady und Rob Gronkowski.
Ach, das ist schön.
Jetzt in Diensten der Buccaneers, wie wir wissen, nicht mehr in Diensten der Patriots. Die Buccaneers haben gewonnen, deutlich. Zumindest am Ende raus dann gegen die Raiders und haben wieder eine Touchdown-Connection gehabt. Gronk und Brady, das war die 92. Und dadurch sind sie so Quarterback-Receiver-Tight-End-Pärchen auf Position 2 gerückt. Ja. Haben jetzt zumindest schon mal Silber und funktionieren jetzt auch wieder in Tampa.
Spielen ja auch noch 5 Jahre oder so.
Haben ja auch noch ein paar Jahre vor sich. Ja. Weil Gronk hat am Anfang ja zumindest, was so Bälle fangen angeht, gar keine Rolle gespielt.
Nee, bei den Bucks. I'm here to block, baby, hat er da gepostet.
Ja.
Und hat er auch nicht schlecht gemacht.
5-2 stehen die Buccaneers. Brady ein Sahnespiel, 4 Touchdowns geworfen, ein Erlaufen. Deutet alles darauf hin, dass der Weg der Buccaneers in die Playoffs führt. Und man kann eigentlich jetzt schon sagen, Stolle, dass die Buccaneers mit der Verpflichtung von Tom Brady vieles richtig gemacht haben, oder? Wann standen die da gefühlt das letzte Mal 5-2 nach Woche 7?
Das ist sehr interessant, weil gefühlt nach 2-3 Spieltagen klang das in aller Welt anders. Da klang das so, guck dir den alten Sack an, der kommt nicht mehr aus der Hüfte und das geht halt nicht und da keine Kommunikation und Belichick, Alter, ne? Weißt du, wer von den beiden der bessere war? Ah, und jetzt auf einmal, zu Cham kommen wir ja später noch, sieht die Welt ganz anders aus. Die Bucks, es fing gar nicht so gut an. Ja, also. Und es war ja tatsächlich auch lange Zeit, also bis Mitte viertes Viertel war es ja relativ, haben die Raiders ja noch gut mitgehalten. Irgendwann sind sie dann halt wieder weggebrochen. Ich fand es von Brady ein erneut starkes Spiel. Man sieht jetzt auch mehr Gronk. Ja, der hatte auch wieder ein sehr ordentliches Spiel gehabt. Ich habe keine Ahnung, ob man sich mit Antonio Brown gefallen tut oder nicht. Das wird man noch sehen. Aber das ist ein Team. Ja, die kommen jetzt dahin, wo wir sie alle erwartet haben, denn die Defense war ohnehin stark und jetzt so langsam kommt die Maschine ins Laufen und jetzt bin ich gespannt, wo der Weg für die endet. Aber die sehen jetzt gerade verdammt gefährlich aus.
Ja. Du hast Antonio Brown gesagt, gehört jetzt...
Entschuldigung.
Was? Ja, gehört dazu. Antonio Brown. Also AB ist zurück tatsächlich. Wir alle wollen das nicht, aber es ist jetzt der Fall. Ein Jahr
ich weiß nicht.
Saisonende.
Wenn ich ehrlich bin, also so Geschichten, das ist ja das, was die NFL ja auch ausmacht, eben Geschichten wie die jetzt, nenne ich es mal Bromance zwischen Brady und Gronk, die irgendwie nach einem Jahr Auszeit für Gronk jetzt doch wieder zündet. Und also abgesehen davon, dass der Kader, wenn Antonio Brown wirklich in Form ist, wirklich krass ist, wenn man sich das mal überlegt, was die dann alles haben, bis auf Wide Receiver 3, das ist total krass. Und ich meine, wenn der jetzt einschlägt und die den irgendwie unter Kontrolle kriegen, sag ich mal, und der sich nicht die Füße aufplatzt oder keine Helmprobleme hat oder so, weiß ich, was da sonst noch kommt.
Da würde Lothar Matthäus würde jetzt sagen, wäre Fahrradkette.
Hätte.
Achso, ja, aber er wäre Fahrradkette.
Oh Gott,
also das wusste ich nicht. Wenn das und das und das, Gott. Dann ist das vielleicht wirklich gut.
Genau, aber ich gehe ehrlich gesagt davon aus. Ich gehe davon aus, dass Antonio Brown da einschlägt und das ist schon eine geile Geschichte. So, wenn,
das also haben stell wir jetzt dir mal, auf Tape, dieses Zitat. Das spielen wir in 4 Wochen wieder raus.
Ja, aber stell dir mal vor, wenn die Truppe, wenn diese schillernde Truppe dann da im Super Bowl im eigenen Stadion am besten noch steht. Also,
gegen die Steelers.
Ja, das wär schon richtig geil.
Ohne Zuschauer, leider. Ja, aber mal, also es gab ja diesen Tweet, glaube ich, aus dem Frühjahr von Bruce Arians, dem Trainer, der gesagt hat, AB, den wollen wir nicht, der passt hier nicht rein, das ist ein Diva, den wollen wir nicht. So, dann hieß es, Tom Brady hätte sich total stark gemacht für Antonio Brown. Jetzt ist er da und Bruce Arians sagt aber, nee, da hat der Brady gar nichts mit zu tun. Der GM Keim und ich, wir wollten den haben. Ja. Also es ist doch irgendwie schon kurios. Also wer hat denn da jetzt letztlich eigentlich das Machtwort gesprochen? Was meint ihr?
Also gefühlt, wenn die Geschichten alle stimmen, dann hat Brady da was mit zu tun. Also ich meine, angeblich habe ich mal die Geschichte gehört, hat Brady bei den Patriots ja auch schon die Spieler angerufen und gesagt, ey, spiel mal hier für weniger Geld, aber dafür einen Ring und weiß ich was. Und hat die Leute persönlich angerufen, angeblich. Ich glaube schon, dass so ein Brady unfassbar viel zu sagen hat. Ich meine, the GOAT halt, ne?
Aber ich meine, die mediale Aufmerksamkeit, der ist ja erst spielberechtigt ab Woche 9. Auch noch gegen die Saints. Ja. Also dann hast du das Duell Breeze gegen Brady, aber alle werden ja eigentlich dann nur über AB sprechen und auf AB schauen. Also tun sich die Buccaneers bei denen jetzt irgendwie sowas wie Euphorie ist so ein Gefallen mit diesem Vogel?
Naja, also hängt am Ende von der Performance ab. Und ich meine, als er bei den Patriots kurz gespielt hat, hat er ja auch funktioniert zwischen den beiden. Also
ich hole ja Michael Thomas auch noch.
Also, ja. Stimmt. Nee, die prügeln sich dann. Aber ja. Mir ist gerade aufgefallen, übrigens AB und Bruce Arians, BA hintereinander, aber größte Band aller Zeiten.
Oh,
ja,
gut. Aber, ja, gut. Vielleicht schon das nächste T-Shirt-Motiv. Aber ja, da kann es Schwierigkeiten geben mit einer Agneta.
Agneta,
Björn.
Benny,
richtig. Und das letzte A?
Anna wahrscheinlich.
Ja. Weiß ich gerade auch nicht. Falls jemand das letzte A von ABBA kennt, auch, heute wird es sehr musikalisch bei uns.
Ja.
Aber also, Achim, feierst du diesen Move, dass die Bucks Antonio Brown holen stolle, oder hast du da Bauchkrummeln, weil der Typ einfach nicht einfangbar scheint?
Also ich bin da tatsächlich relativ emotionslos, weil in dieser Liga überrascht mich nichts mehr. aber ich glaube, Twitter feiert es. Und das ist doch entscheidend.
Eben. Also das ist ja das wirklich, was die Amerikaner dann einfach auch ausmacht, das Show-Ding. So. Hm. Sportlich muss man sehen, disziplinarisch wahrscheinlich keine gute Idee, Show-Merch-mäßig wahrscheinlich der absolute Hammer. Mal gucken.
Ich weiß nicht, ich bin da skeptisch. Der hat sich so viele Dinger geleistet in letzter Zeit. Also aus
vielleicht hat er eine Therapie gemacht. Du musst doch den Leuten auch mal Rehabilitationschancen geben.
Bin ich mir auch ganz sicher. Es sind ganz andere jetzt. Ja. Anifried schreibt Katja Sommerblume 11.
Wirklich?
Anifried?
Ja, also sicher kann das sein.
Gut, ja. Oder Anna Fried schreibt Bettes 36.
War Anna ja gar nicht so schlecht übrigens.
Ja, stimmt. Hätte auch Alexandra sein können.
Ja.
Ja. Vielen Dank. Haben wir wieder was gelernt. Tattoo und das letzte A von ABBA wissen wir jetzt auch. So, ein weiterer Gewinner. Der von der Footballerei gekürt wird. Gehorcht wollte ich jetzt schon sagen. Wie nennt man das? Hört, so schön, ich hab's. Hört auf den Namen Matthew Stafford, Quarterback der Lions, weil er 2 Sekunden vor Schluss noch einen 11-Yard-Touchdown-Pass auf TJ Hawkinson geworfen hat. Also dadurch tatsächlich noch die Lions zum Sieg geführt hat. Aber eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, müsste dieses Spiel ein bisschen später kommen, nämlich bei den Verlierern. Und ja, da geht es dann eher um Todd Gurley, weil Falcons eigentlich alles unter Kontrolle hatten. Also sie hatten eine Minute vor Schluss den Ball und der Plan war, wir nehmen jetzt ganz viel Zeit von der Uhr runter und schießen dann ein Field Goal. Aber Todd Gurley hat das nicht so richtig verstanden und war dann selbst ein bisschen erschrocken, als er plötzlich bis in die Endzone gelaufen ist.
Ja, also erstmal muss ich sagen, fantasymäßig hätte es für mich nicht besser laufen können. Ich hatte Stafford und Gurley, als er aus Versehen den Touchdown gemacht hat. Aber also ich habe die Zeitlupe kam ja auch sehr oft. Die reiten ja gerne auch sowas rum. Und er stolpert vorher schon, auch unglücklich wird er am Knöchel erwischt oder so. Aber klar, eigentlich darf so einem erfahrenen Spieler das ja nicht passieren. Also, aber man hat in seinem Blick gesehen und in den Blicken der anderen Leute, das wird auch kein zweites Mal mehr passieren. Ich finde, bei solchen Situationen fällt mir immer auf, bin ich immer froh, wenn es ein Veteran trifft und nicht so ein armer Rookie, dessen Karriere direkt beendet ist.
Aber meinst du, der musste sich jetzt richtig was anhören in der Kabine, Stolle?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass der Rest der Mannschaft da auf ihn losgeht und Finger zeigt. Das war eine klare Ansage. Man hat ja auch gesehen, wie er versucht hat, doch noch irgendwie quer zu fallen. ich glaube eher, dass das Momentum, ich glaube, der hat gar nicht damit gerechnet, dass er so weit kommt.
Ja.
Und das Momentum aus diesem letzten Tackle rauszubrechen, hat ihn dann doch irgendwie noch da reingerollert. Natürlich ist er ein Arsch, ist er ein A und ein Idiot und sieht jetzt doof aus. Keine Frage, und der Plan war ein anderer, aber auf der anderen Seite muss man dann mal wieder sagen, diese Defense ist einfach ein Witz. Also du hast da noch eine Minute auf der Uhr, du weißt, was kommen muss, und trotzdem bist du nicht in der Lage, auch nur ansatzweise irgendwie den Lions gefährlich zu werden in dieser einen Minute. Also ich finde, da kann man jetzt nicht Gurley alleine die Schuld für geben. Ne? Weil am Ende des Tages musst du auch mal sehen, wir haben schon Pferde kotzen sehen, egal wo, im Club, in der Apotheke, überall, selbst in unser Studio. Da hätte auch ein Field Goal aus 25 Yards noch daneben gehen können. Also weiß ja nicht.
Definitiv. Und ich meine, Golladay zum Beispiel hat ja auch Wahnsinns-Catches gemacht. Die Lions haben schon auch geil gespielt. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie nur wegen dem Stolperer, wegen dem ausversehenen Touchdown.
Kenny Golladay ist auch völlig, also der kommt viel zu wenig irgendwie vor, finde ich. Also ja. Was der da gestern gefangen hat.
Ey, das Ding, wo der so einen Check in den Rücken bekommt, da wäre unsere Wirbelsäule einfach durchgebrochen und der Typ landet mit dem Ball. Also das ist schon völliger Wahnsinn.
Also ne, das heißt immer so, gehört zu den besten Receivern der Liga und so, aber ich finde, der fliegt irgendwie immer noch unterm Radar. Also gestern ein wahnsinniges Spiel von Kenny Golladay. Und ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr auch Red Zone geguckt am Anfang?
Ja.
Das fand ich auch spannend. Da hat der Kommentator gesagt, dass Matthew Stafford, der ja 2009 gedraftet wurde, also schon ein bisschen her, und ja für die Georgia Bulldogs am College war, das erste Mal jetzt wieder in Georgia gespielt hat.
Stimmt, das haben sie ja, das haben sie öfter betont.
Also
stimmt.
Das zeigt dann auch nochmal diesen kuriosen NFL-Spielplan, dass ein absoluter Veteran, der seit 11 Jahren in dieser Liga ist, jetzt das erste Mal wieder in dem Staat
professionellen
Football spielt, wo er am College war. Das finde ich auch krass.
Aber ich habe mich für den gefreut. Also ich hatte auch mit Detti vorher nochmal geschrieben und der meinte auch, wenn der nicht durchdreht heute, dann weiß er auch nicht.
Ja, Detti ist ja großer Stafford.
Ja, hat sich ja gelohnt.
Ja. Hi-ho, schreibt OBJ, Kreuzbandriss mit 3 Ausrufezeichen. Da kommen wir natürlich gleich noch zu. Wir wollen aber
kann kein Gewinner sein.
Nee, wir wollen vorher noch unseren letzten Gewinner küren. Auch das ist ein Quarterback. Auch das ist kein junger Quarterback mehr. Das ist Drew Brees. Die Saints haben gestern gegen die Panthers gewonnen, 27-24. Und Brees hat seinen großen Teil dazu beigetragen. Ich finde, man kann schon Hechtsprung sagen. Ein Hechtsprung-Quarterback-Sneak für einen Touchdown gemacht. Dann noch einen weiteren wichtigen Quarterback-Sneak hingelegt. Also er ist ja auch nicht zu schade, mit 58 ist er ja mittlerweile, noch sowas zu machen. Ist jetzt der erste Spieler in der NFL, der 7000 Pässe vervollständigt hat. Völlig also auch ein Drew Brees war ja am Anfang der Saison noch ein bisschen grobmotorisch, nenne ich es mal. Mhm. Aber gestern hat er wieder geliefert, ne?
Ja. Also, ja, es bleibt ja, war ja nicht umsonst, wen hatten wir, Legolas oder irgendwie sowas, hatten wir...
Robin Hood.
Stimmt, Robin Hood, ja. Es ist einfach ein krasser Quarterback und ich glaube, dass der Sache auch ein bisschen geschuldet ist, dass Michael Thomas die ganze Zeit fehlt, da musste er sich wahrscheinlich auch umstellen, weil das ist ja schon mit Abstand sein Lieblingstarget gewesen. Aber auch Alvin Kamara ist zurzeit wahrscheinlich mit der kompletteste Spieler, das ist auch krank, was der Typ alles reißt. Und sein Signature-Move da über die Linie und wieder zurück von Drew Brees, das ist einfach jedes Mal spektakulär, finde ich.
Die mussten nicht mal punten, die Saints gestern. Wie hat dir Brees gefallen?
Gut, ich fand, das war die beste Performance überhaupt, fand ich, der Saints Offense dieses Jahr. Ich fand, die war rund. Du hattest plötzlich Leute, die Bälle gefangen haben, hier der Callaway und der Harris, die vorher gar nicht existiert haben, die Saison. Also ne, du musstest ja ohne Sanders, ohne Thomas auskommen. Ich fand, das haben sie gut gemacht. Auch Armstead ist ja noch ausgefallen an der O-Line, glaube ich. Auch das haben sie gut weggesteckt. Ich fand, es war eine sehr runde Performance der Offense. Fand aber auf der anderen Seite, das darf man nicht vergessen, dass Teddy Bridgewater, wenn wir auch mal davon reden, das war, glaube ich, auch für ihn ein ganz wichtiges Spiel. Mhm. Und ich fand, er hat mitgehalten. Er hat Schlag um Schlag gekontert, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hatten überhaupt kein Laufspiel dieses Mal. Also es kam sehr auf ihn an. Und am Ende, es ist halt schade, ne? Also 65 hat Fico-Versuchs war es, glaube ich, am Ende, der knapp zu kurz war. Also hätte uns auch noch ein bisschen Overtime bescheren können. Also ich fand, es war einfach ein sehr unterhaltsames Spiel ohne Defense.
Das wäre das längste Field Goal der NFL-Geschichte gewesen. Ja. Ein Yard weniger ist der Rekord.
Ja. Und es fehlt ja nicht so viel.
Nee. Naja, die Die Länge hat gestimmt. Nee, das war zu kurz, minimal, ne? Ein Jahr zu kurz oder sowas, ja.
One year short.
Genau, ja, one year stimmt. Aber also vor allem auch, was gestern, das weiß ich, war auch auf Fantasy geplagt, DJ Moore ist halt gestern auch endlich mal explodiert wieder und die Connection hat halt echt gut funktioniert zwischen Bridgewater und Moore. Also wenn sie darauf aufbauen können und McCaffrey irgendwann nochmal zurückkommt, mal schauen.
Ich finde, die Panthers sind, das hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon, oder vorletzte, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall eine positive Überraschung. Also eine brandgefährliche Offense mit Robbie Anderson auch noch. Und das alles ohne McCaffrey seit Wochen.
Stimmt.
Aber lass uns nochmal, weil der Name aufgeploppt ist, über Michael Thomas sprechen. In zwei Wochen ist Trade Deadline und es gibt ja so Gerüchte, dass die Saints tatsächlich noch Michael Thomas vielleicht abgeben. Sean Payton, der Head Coach, hat es aber dementiert. Kannst du dir das vorstellen, dass der mittlerweile so ein geringes Standing hat, sich so daneben benommen hat bei den Saints, dass die zumindest abwägen, ihn abzugeben per Trade-Stolle?
Also ich finde es schon heftig, ja, dass er grundsätzlich in den letzten Wochen, Monaten so einfach so auch so neben der Spur wirkt. Also ich hatte Michael Thomas immer als so ein Receiver, der einfach einen guten Job immer gemacht hat, der nicht so auffällig war als Typ wie Antonio Brown oder so.
Mit dem
Urlaub. Ja, siehst du, schon abgefärbt, Mann. Ja, nee, also finde ich krass. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil auf Dauer diese Offense ohne Michael Thomas, ich weiß nicht. Also die Receiver, die sie haben, du kannst nicht jede Woche immer nur Alvin Kamara übers Feld scheuchen. Also irgendwie müssten sie dann noch irgendeine Alternative finden. Also für einen Deep Playoff Run, so einen echten Go-To-Guy brauchst du schon, finde ich. Und der fehlt. Also da ja auch, finde ich, das Tight-End-Game nicht wirklich eine Rolle spielt mehr bei den Saints aktuell. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also ohne Michael Thomas, die haben jahrelang versucht, ihm noch irgendeinen an die Seite zu stellen und er hat sie immer alle überstrahlt.
Ja.
Weiß nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber naja, mittlerweile muss man ja in der NFL eben mit allem rechnen. Also ja, vielleicht landet er am Ende in Kansas City oder in Tampa Bay.
Pluff MVP schreibt auf Twitch, Thomas könnte nach Seattle kommen. Die Patriots hätten auch durchaus ein bisschen Bedarf auf der Receiver-Position. Also da gibt es schon einige.
Seattle wäre schon krass.
Aber was soll er denn in Seattle?
Ja.
Das ist ja genauso wie Tampa oder Kansas City.
Ich mein,
oder
soll er Defense spielen in Seattle? Wenn Michael Thomas auf den Markt käme, dann muss sich ja nahezu jede Franchise damit
eigentlich mal beschäftigen.
Klar.
Ja. Außer die Jets, die haben es nicht nötig.
Außer die Jets.
Aber vielleicht habe ich ja letztes Jahr nicht richtig aufgepasst, aber die waren ja letztes Jahr so ein Traumduo eigentlich. Die haben doch dann Rekorde gebrochen für Touchdowns für Drew Brees und Pässe und also das, so wie du es gerade beschrieben hast, klang es ja wirklich fast ein bisschen Antonio Brown-mäßig, wie er jetzt gerade drauf ist. Ich glaube, der hat einfach nur einen schlechten Tag, einen sehr langen schlechten Tag und das, glaube ich, kriegt sich jetzt wieder ein.
Naja, war er erst verletzt und dann gab es ja so eine Trainingsauseinandersetzung und seitdem ist er da irgendwie unten durch.
Genau, aber jetzt, also ich habe auch gelesen, dass Teamkollegen haben halt auch getwittert irgendwie, dass er halt der ehrgeizigste Arbeiter ist überhaupt und dass man das halt daran sieht, wenn ihm im Training dann der Kragen platzt und so. Ich glaube nicht, dass die den, also es wäre Wahnsinn, den wegzugeben. Das ist ja letztes Jahr der beste Receiver, Punkt. So.
Ich erinnere mich noch, letzte Saison haben wir auch einen Boulevard gemacht, da kam so Derrick Henry gerade neu auf. Mhm. Und das war so ein Sammelding irgendwie, so drei Figuren, über die in der NFL gerade gesprochen wird. Derrick Henry und Michael Thomas kamen auch drin vor, den haben wir dann auch ein bisschen vorgestellt. Und da war es schon ein bisschen schade, dass es über den so wenig gab, weil also es war eigentlich nur über den Sport irgendwas bekannt, der ist sonst gar nicht aufgefallen.
Ja.
Weil ich glaube, Stolle war das oder Flo, ich weiß nicht mehr, der meinte, diesen Vergleich zu AB gezogen hat.
Mhm.
Und jetzt plötzlich, also aus dem Off, steht er auch so negativ im Fokus. Ist schon merkwürdig.
Aber klar, also der kommt aus der letzten Saison als absoluter Super-Receiver und dann Verletzungspech. Und also klar, ich meine, die Jungs sind wahrscheinlich auch bei dem Sport, bist du halt vielleicht manchmal ein bisschen
über. Bettis 36 hätte ihn gern nach Green Bay. Maverick schlägt vor, auch zu den Bucks. Pat Cooper, der kommt nach Vegas. Also, das meinte ich. Also, wenn.
Bei den Bucks?
Wenn, glaube ich, bekannt ist, dass die Saints offen sind für einen Trade, dann meldet sich doch nahezu jede Franchise.
Aber Bucks wäre geil, dann Chris Godwin ist dann Wide Receiver 4 oder was?
Ja.
Wahnsinn.
Der macht dann maximal ein Spiel irgendwie bei den Bucks.
Das ist wirklich krass.
Du glaubst, er startet da durch, ja?
Na, wer?
Wir haben es auf Tape.
Achso, ja, ich glaube da dran.
Ja, okay.
Aber ich habe ja auch gesagt, Kyler Murray wird MVP, also hallo.
So. Gut, also die Saints und Drew Brees haben auch ihren 28. Frühling. Unser letzter Gewinner, jemand schrieb, der letzte Gewinner müssten doch eigentlich die Steelers sein. Nee, weil wir kommen jetzt zu unserem ersten Verlierer.
Geile Begründung.
Das auch. Ist nämlich Steven Goskowski, der Kicker der Titans, Titans Steelers. Wahrscheinlich das Spiel, auf das wir alle am neugierigsten waren, außer dir, Entschuldigung. Ja, sah am Anfang wie eine klare Steelers-Sache aus. Die haben ja auch deutlich geführt zur Halbzeit. Aber haben dann die Titans tatsächlich nochmal rankommen lassen, bis Goskowski 19 Sekunden vor Schluss aus 45 Yards verschießt. Bei dem hat man das Gefühl, entweder ist er der Matchwinner oder der Trottel.
Ja.
Also so in Woche 1 hat er ja auch wahnsinnig viel verschossen, dann war er aber, glaube ich, auch 2 oder 3 Spiele also wirklich der Matchwinner und jetzt ist er wieder der Trottel. Also ist schon bitter irgendwie, ne?
Ja, klar. Aber auch da muss man sagen, beruhigt es mich wieder, dass es irgend so ein Veteran ist und kein junger Kicker, bei dem die Karriere dann auch kein Cody Parkey oder sowas. Wobei, der ist jetzt auch wieder da. Aber klar, ich muss auch gestehen, wenn es nicht gerade das eigene Team ist, dann ist dieses, der Kicker verschießt und deswegen geht das Spiel gewonnen. Für die anderen ist nicht schön. Also das gucke ich mir selten gerne an, wenn ich ehrlich bin. Das ist richtig tragisch. Weil man, finde ich, das Gute beim Football ist oft, dass man das selten kann man auf die eine Person zeigen, die jetzt wirklich schuld ist. Und der Kicker ist halt am Ende der Loser, wenn das daneben geht. Und das
oder halt der gefeierte Held.
Genau, ja, aber ich glaube, dass das
nur auf bei der Berufswahl.
Das stimmt. Also genau, man sollte schon auf Schwarz und Weiß stehen, auf jeden Fall. Kein Grau.
Aber wenn du dir das Spiel jetzt nochmal so Revue passieren lässt, Stolle, die Steelers wahnsinnig dominant, dann plötzlich haben sie doch wieder gewackelt. Also hättest du genau so ein Spiel erwartet oder warst du auch überrascht, also über diesen Spielverlauf?
Ich glaube, ich war überrascht über den Spielverlauf. Aber wenn man dann mal nochmal drüber nachdenkt, sag mal, warte mal, die Titans hatten gerade mal 3 Spiele in 13 Tagen. Insofern, die werden sich ärgern über die Niederlage, weil sie am Ende tatsächlich nicht zwingend nötig war, aber dass die von diesem Rückstand nochmal so zurückgekommen sind, mit diesen schweren Beinen, finde ich echt, absolut habe ich Respekt vor. Aber wie gesagt, ich glaube, die waren anfangs einfach komplett platt, da ging nichts. Da ging gar nichts, sie hatten irgendwie keinen Zugriff aufs Spiel, die sahen müde aus, flat. Und dann irgendwie haben sie sich reingearbeitet, obwohl Derrick Henry das erwartungsgemäß mittelmäßige Spiel hatte. Die Steelers wissen ja nun mal, wie man gegen den Lauf spielt. Aber sie sind irgendwie reingekommen. Und Big Ben sah erstmals so zum Ende des Spiels alles andere als souverän aus. Hätte das Ding ja auch schon dicht machen können. So 2 Minuten vor Schluss, schöne Interception in die Endzone, sehr super, souverän. Ich glaube, so richtig schlecht fühlen können sich die Titans auch nicht. Ich meine, die hatten schon 4 Game-Winning-Drives dieses Jahr.
Ja.
Also, und der 5. war irgendwie nah dran to happen. Die sind platt, sind müde gewesen. Am Ende war es ein guter Fight, war ein sehr unterhaltsames Spiel. Fand ich gut.
Definitiv.
Krass bei den Steelers auch, wenn man sich das Receiver-Core mal anguckt. Ne? Also Juju hat gestern plötzlich geliefert.
Genau.
Deontay Johnson hat
zum ersten Mal richtig abgeliefert.
Und Chase Claypool war plötzlich gar kein Faktor.
Nee. Rate mal, wie ich aufgestellt habe.
Ich möchte es lieber.
Ich
lieber nicht.
Genau, den Washington haben sie theoretisch auch noch. Und der Tight End, der Ebron, hat ja auch geil gespielt. Also es ist schon, also was das angeht, ein krasses Team auf jeden Fall.
Die Steelers sind damit das einzige noch ungeschlagene Team nach Woche 7 in der NFL. Wer darauf Geld gewettet hat, hat, glaube ich, auch eine ganz gute Quote bekommen. Und jetzt kommt es zum Gigantenduell, zumindest in der Division, gegen die Ravens.
Geil.
Das wird, glaube ich, ein ganz geiles Spiel.
Ja, definitiv.
Die Titans übrigens, das ist auch noch rausgekommen, müssen 350.000 Euro Strafe zahlen. Also bei den Titans ist ja irgendwie Covid-NFL so ausgebrochen, das Gefühl. Da waren, glaube ich, die ersten positiven Fälle. Und das erste Spiel, was dann verschoben werden musste, war ja auch mit Titans-Beteiligung. 350.000 Euro Strafe, aber bislang kein Verlust eines Draft-Picks oder so. Also die müssen tatsächlich nur in Anführungszeichen Geld zahlen. Weil das war ja auch irgendwie mal Thema, ob sie vielleicht im upcoming Draft dann irgendwie bestraft werden, dass sie Picks verlieren oder zurückgestuft werden oder so.
Die Regel wurde später erst eingeführt, dass es Geldstrafen gibt für dieses ganze Covid-Ding, oder? Das war sozusagen, um das zu verschärfen, oder nicht? Um die Leute noch ein bisschen an die kürzere Leine zu nehmen, hatte ich das Gefühl. Oder war von Anfang an klar, dass wer das verkackt, muss so viel Geld sein?
Nee, ich glaube nicht. Also die Situation gab es ja noch nicht. Ja.
Nee, klar, aber am Anfang der Saison.
Es werden ja gern Geldstrafen ausgesprochen.
Ja. Mich würde gerne mal interessieren, ob Flo hier jetzt einen 16-0-Run sieht oder wo er denkt, da könnte es kribbelig werden.
Er lacht.
Er lacht.
Kannst ja mal gucken, was du daraus machst.
Also ich gehe davon aus, hier, mark my words, würde Lenny sagen, die Steelers crushen die Ravens, weil die mir offensiv bisher nicht gefallen, aber verlieren dann eine Woche später in Dallas. Peinlich.
Gegen den dritten Quarterback.
Ja, gegen Blake Bortles.
Stimmt.
Ja, ich finde Blake, also aber wir kommen ja noch zu den Cowboys.
Ah, Blake Bortles rettet die Cowboys, das ist ja Weltklasse. Das ist ja Weltklasse, gute Idee. Ja, kommen wir gleich zu. Wir kommen erstmal noch zu einem weiteren Verlierer, auch das tut uns weh. Und zwar geht's um Cham. Cham und die Patriots gestern 6-33 zu Hause verloren. Die höchste Heimpleite in der Belichick-Ära übrigens.
Das ist wirklich bitter.
Dritte Pleite in Folge. Ja, und Cham war mal wieder, wie soll ich es formulieren, ein Unsicherheitsfaktor, nennen wir es mal so. Also 3 Interception geworfen, insgesamt nur 9 Bälle für 98 Yards. Nicht mal mehr als Läufer ist er irgendwie ein Faktor. Und der längste Run gestern war 6 Yards. Also das funktioniert irgendwie nicht, ne?
Nee, also da war komplett der Wurm drin. Und ich glaube, das zeigt auch, abgesehen davon, dass natürlich dieses ganze Covid-Thema eine ärgerliche Sache ist und so, zeigt das einfach, wenn jemand 2 Wochen lang nicht trainieren kann in der NFL als Quarterback, bist du einfach, also der hat einfach Rückstand meiner Meinung nach. Und der sah auch nicht super fit aus. Auch teilweise beim Wurf, der Release-Punkt sah teilweise echt komisch aus, finde ich, wie er geworfen hat und so. Es sah nicht aus wie der Wurf, den er vorher hatte. Also, keine Ahnung. Mir kann auch keiner erzählen, dass jemand, der diese Krankheit halt hat, jetzt dann einfach 2 Wochen später wieder Leistungssport in der Form machen kann oder überhaupt sollte.
Und dazu kommt ja, dass er letzte Saison auch wenig gespielt hat, weil verletzt und so weiter. Also, aber wenn man jetzt zum Beispiel als positive Überraschung die Panthers hervorhebt, ist eine negative Überraschung auf jeden Fall die Patriots mit Cham, oder Stolle?
Ja, aber das Lustige ist ja, dass sie ganz anders angefangen haben. Also das war ja das, was wir vorhin angesprochen haben mit Brady.
Ja.
Alles schön, Bill Belichick. Ja, und jetzt sieht es alles andere als schön aus. Aber ich finde auch, dass man vielleicht noch nicht aller Tage Abend. Ja, ich finde auch, dass, wie Chris schon sagt, das spielt, glaube ich, schon eine Rolle, wenn der Quarterback einfach mal ausfällt mitten in der Saison. Und es war ja jetzt nicht nur Cham. Cham hatte sicherlich einen grausamen Tag, aber die Defense hat ja auch weit über 450 Yards erlaubt und hatte gar keinen Zugriff auf nichts und niemanden. Und für die Defense ist definitiv der Oberboss zuständig. Und so ein schlechtes Spiel von der Patriots Defense habe ich schon, kann ich mich so spontan aus dem Stegreif nicht dran erinnern, wenn die schon mal so vernascht und halt vielleicht im Super Bowl damals gegen die Eagles. Aber sonst seitdem, die Defense hatte, die war ja gar nicht da. Also es war schon ziemlich bittere, und es war ein Heimspiel, wo eigentlich New England immer so unfassbar stark ist. Also es war einfach erste bis letzte Minute ein Komplettausfall, dieses Spiel.
Edelman hat, glaube ich, auch gar keine Rolle gespielt gestern.
Und er hat nur einen Ball getippt, ne, bei einer Interception.
Stimmt. Aber also, genau, und das fand ich, das ist mir gestern aufgefallen. Es ist ein ganz komisches Gefühl, Football zu gucken, und die Patriots spielen einfach so schlecht. Das ist irgendwie. Das ist total
von der ersten bis zur letzten Sekunde unterlegen irgendwie.
Genau. Man hat halt darauf gewartet, auf diese Heldengeschichte. Plötzlich dreht sich das Spiel und alles ist geil und Belichick ist, aber nee.
Vor allem, spannend finde ich auch, sie stehen jetzt bei 2-5 und müssen jetzt nach Buffalo.
2-4, oder? 2-4 sind sie doch.
2-4?
2-4. Hatten ja schon eine Bye-Week.
Ja, die haben, okay, die haben bei 2-4 müssen wir jetzt nach Buffalo. Also da könnte jetzt tatsächlich so der Zepterwechsel vielleicht vollzogen werden.
Mhm.
Zumindest so ein kleiner. Wobei Buffalo jetzt auch nicht gerade.
Nee, die letzten Wochen auch nicht unbedingt überzeugt hat.
Nee.
Ich fand's auch krass, sie hatten ja gemutmaßt, dass er Newton gebencht hat, als er kurz hin ist, und Newtons Reaktion war einfach nur, der wusste halt, dass das nichts mehr wird heute.
Und dann kommt halt ein Jared Stidham rein und wirft auch wieder eine Interception. Wenn der reinkommt, wirft er gleich eine Interception gefühlt.
Aber in dem Fall, also ich bin ja dann Cham-Fan. Wäre jetzt schade gewesen, wenn das gestern vielleicht schon die Saison gewesen wäre.
Nee, er soll ja auch wieder starten.
Genau, hat er auch gegen die Bills. Finde ich auch gut.
Und die 49er-Stolle, wie haben dir die gefallen? Also vor allem am Boden mit Jeff Wilson?
Ich fand, das war das 49ers-Football, was wir so vermisst haben vielleicht die Saison schon teilweise. Ja? Also das war einfach brutal dominant am Boden. Aber auch die Defense hat ja nichts zugelassen. Das war ihre beste Performance. Und trotzdem grüßen sie vom vierten Platz ihrer Division mit dem Winning Record. Aber wer sich, also ich meine, weißt du, Remo hat sich vor 3 Wochen noch in die Hosen geschissen und die Saison war gelaufen. So schnell kann es gehen. Die Hosen sind wieder sauber und alles ist in Ordnung. Also die 49ers sind, ich glaube, weit entfernt vom Sorgen machen mittlerweile.
Remos Hose ist wieder sauber, sicher? Weiß man nicht.
Das weiß man nicht. Und so ein Jimmy G, also so statistisch sieht es irgendwie hässlich aus. Kein Touchdown-Pass, 2 Interceptions.
Dafür ist er sehr hübsch.
Ja, aber ja, dafür ist er sehr hübsch, das stimmt. aber also das war ja wieder so eine typische Jimmy G-Rolle, oder? Er musste das Spiel verwalten, keine langen Pässe. Und das hat er ja, ich glaube, das war seine erste Rückkehr an alter Wirkungsstätte. Das hat er ja dann letztlich unspektakulär gut gemacht.
Total solide. Ein Pferdspiel.
Ja, solide. Also ich glaube, Jimmy G war ja auch nie der Quarterback, von dem man jetzt gesagt hat, das ist die Entdeckung und der hat den krassesten Arm und ist der mobilste unter allen und was weiß ich. Also es war ja immer dieses, er ist wahrscheinlich ein guter Game Manager, ja, ein sehr guter Game Manager. Ich glaube, das, was ihm nachhängt, ist zum einen der Super Bowl und zum anderen einfach das Gehalt, was er kriegt dafür, dass er ein guter Game Manager ist. Da muss er mit leben. Ich glaube, damit kann er wahrscheinlich ganz gut umgehen mit der wenn die Kohle hat, dann ist einem das auch egal. Aber ja, sicherlich muss er sich dann auch mal irgendwann steigern, denn irgendwie ist es ja schon lustig, dass dann doch schon die ersten anfangen mit den Gerüchten, Matt Ryan könnte womöglich im Frühjahr dann nach San Francisco gehen. Also muss ja von irgendwo kommen.
Die kennen sich ja auch ganz gut, der Head Coach.
So sieht's aus, ja.
Ryan. Also wer weiß. Gut, wir haben noch einen Verlierer. Und das ist irgendwie eine besonders interessante Franchise gerade, finde ich. Und zwar geht es um die Cowboys. Der Verlierer heißt Mike McCarthy, der Head Coach. Die Cowboys haben 3-25 gegen Washington verloren, stehen jetzt bei 2-5.
3-25.
Also wenn man so drüber nachdenkt, kann man das gar nicht glauben, finde ich. Und also die Defense war immer scheiße irgendwie diese Saison. Viele Verletzungssorgen und so, aber die wahrscheinlich jetzt war auch die Offense scheiße, also Andy Dalton war schlecht, dann gab es diesen unfassbaren, miesen Hit von John Bostic gegen ihn, als er geslidet ist, ist dann raus, dann kam der Rookie-Quarterback, aber ich finde es so bezeichnend für diese Situation, in der die Cowboys gerade sind, ist, dass der Quarterback, der wichtigste Mann auf dem Platz, so einen verpult bekommt und keiner der Teamkollegen kommt irgendwie vorbei und zettelt eine Schlägerei oder so an, um seinen Quarterback zu beschützen. Also
wurde auch angemängelt danach von McCarthy, ne, dass irgendwie keiner darauf reagiert hat. Ich finde bei den Cowboys, das ging ja jetzt nach der letzten Woche schon los, wo dann aus der Kabine zu hören war, ja, die Coaches, die können nicht adjusten und die können das nicht, die können das nicht und du merkst einfach, dass das überhaupt kein Team ist.
Nee.
Die sind, glaube ich, in die Saison gegangen und dachten, hier, wir sind eigentlich schon so gut wie im Super Bowl und kaum, dass es nicht läuft, fällt da alles auseinander. Zweifelsohne ist die Defense ein Albtraum und ich finde, man müsste da reagieren, aber Mike McCarthy ist, wenn er was ist, dann ist er loyal, leider auch im schlechten Sinne. Insofern wird er da nicht viel ändern, aber ich gebe ihm auch recht, wenn er halt sagt, Alter, ihr könnt nicht alle rumbitchen und wenn dann einer von euch völlig einen verpult bekommt, dann guckt er einfach nur doof in der Gegend rum. Also da fehlte wirklich einfach, muss nicht eine Schlägerei sein, aber irgendeine Art von Reaktion. Ich meine, ein Quarterback wurde gerade völlig ins Nirvana zerstört, um dann einen Kerl rauszuholen, der Donucci heißt. Jetzt wartet womöglich Blake Bortles. Hallo. Also, ich finde, die Cowboys sind, das Schlimme daran ist, die sind ja trotzdem nur ein halbes Spiel hinter Platz 1 in ihrer Division. Also, ob die Cowboys irgendwann noch erkennen, dass bei allem, was scheiße ist, sie mit 3-4 Siegen den Rest der Saison wahrscheinlich in die Playoffs kommen können. Also das, man hat nicht das Gefühl, dass sie das begreifen oder dass sie irgendwie sich an irgendwas festhalten. Die scheinen so unfassbar auseinanderzufallen. Das war peinlich. Wir reden immer noch von Washington.
Ja.
Also, das war einfach peinlich.
Du kennst ja Mike McCarthy durch viele Jahre bei den Packers. Also hat er das einfach nicht im Griff oder ist es dann vielleicht auch so ein Defensive Coordinator wie Mike Nolan, der vielleicht mal ausgetauscht werden muss? Also das ist ja schon überraschend, dass es so schlecht läuft.
Das ist überraschend und ich war ja auch tatsächlich ein großer Fan von der Entscheidung, ihn zu holen, weil der ist... Der hätte was? Dom Capers? Schlimmer hätte es nicht sein können, ja. Also ich fand die Entscheidung super von den Cowboys, sich einen Coach zu holen, der so viel Erfahrung hat, der auch so viel Erfolg hatte. Ich würde es auch noch nicht kategorisch sagen, das Experiment ist gescheitert. Das würde ich noch gar nicht sagen, aber irgendwie sind die Cowboys... Ich weiß nicht, das passt einfach gerade auch im Team nicht, habe ich das Gefühl. Es gibt keinen Leader, den gibt es nicht. Also wo ist der Spieler, der sich jetzt hinstellt und sagt, ihr kleinen Pisser hier links und rechts, jetzt machen wir mal richtig, jetzt sind wir ein Team und jetzt tun wir uns zusammen. Zeke Elliott ist für mich einfach ein wahnsinnig unzuverlässiger Mensch. Ja, und ich meine, wie der sich letzte Woche hinstellt und sagt, ey, mein Fumble-Problem, ich wüsste nicht, wie ich es in den Griff kriegen kann. What? Also das sind so Aussagen, wo ich sage, Alter, hallo. Also mir fehlt einfach bei den Cowboys so, da fehlt mir einfach wirklich Leadership. Und da weiß ich nicht, ob man dem Headcoach dafür die Schuld geben kann, dass das offensichtlich fehlt. Ist eher schwierig, denke ich mal. Ich bin wirklich gespannt, ob die noch irgendwie die Kurve kriegen. Ich würde Mike Nolan rausschmeißen oder sagen, pass auf, hör auf mit dem ganzen Kladderadatsch, was die Defense jetzt spielen soll. Sie kriegt es ja nicht hin. Du musst es einfacher gestalten. Ja, wenn selbst die Washington 400 Yards gegen Dallas hinbekommt, also wenn du dann noch nicht erkannt hast, dass es nicht funktioniert, dann wird es auch nichts mehr. Aber ich befürchte, dass er an seinen Coaches festhält und das irgendwie... Natürlich hast du Verletzungspech. Ja, spielt auch eine Rolle, aber... Das kann ja nicht immer die Begründung für alles sein. Und bei den Cowboys fehlt halt wirklich jeglicher Biss. Komplett.
Das stimmt. Aber also, das muss man fairerweise ja mal betonen. Die sind jetzt beim dritten Quarterback. Also, und ich meine, der Star-Running-Back kann plötzlich keinen Ball mehr festhalten. Das ist ja wirklich tragisch. Und
du hast viele Verletzte in der Defense und so. Aber
genau. Nein, natürlich nicht. Dieses Next-Man-Up funktioniert halt bei denen überhaupt nicht. Und das, was du sagst, stimmt. Es kommt einem halt vor wie so eine Söldnertruppe. Also, ich glaube, dass Dak und Zeke unglaublich gute Kumpels sind und so ein bisschen so auch lustig immer in Interviews und so. Und dann ist jetzt einer von beiden weg und man hat wirklich das Gefühl, dass Zeke Elliott gar keinen Bock mehr hat irgendwie. Also der guckt zwar immer traurig, wenn er den Ball fallen lässt, aber also der, keine Ahnung, der hat gestern, glaube ich, 6 Punkte oder so gemacht. Das ist der helle Wahnsinn. Also Fantasy-Punkte, ja. Der bringt gar nichts gerade. Das ist wirklich...
Ja, und vor allem, glaube ich, spielen die Cowboys jetzt gegen die Eagles. Also... auch ein spannendes Spiel.
Und das ist ein perfektes Beispiel, weil die Eagles sind ja auch verletzungsgeplagt. Lenny würde sagen, sind sie schon seit 100 Jahren die Armen. Sind sie, aber sie, also die Eagles fighten. Da sehe ich, wenn ich an die letzten Spiele denke, gegen Baltimore oder auch gegen die Giants, das fand ich immer schön. Da sind sie auch weit weg von. Aber das ist ein Team, was kämpft und wo sich dann plötzlich irgendwelche Typen aus der zweiten oder dritten Reihe plötzlich dann doch hervortun und irgendwie, und das deswegen eigentlich, Stand heute, dürften die Cowboys auch gegen die Eagles keine Chance haben. Ja, wenn die sich diese Woche irgendwie zusammenraufen, wüsste ich auch nicht, wie sie das Spiel gewinnen sollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann bin ich wirklich gespannt, was glaubst du, wer wird der Quarterback dann sein, Kutsche? Wen holen die? Kommt Blake?
Ist es nicht der DiNucci?
Ja, ich meine, das ist ein
Ben Rookie. DiNucci, ist ein super Name.
Kaepernick.
Ja, bestimmt.
Ja, ich glaube.
Jerry Jones bestimmt nicht Kaepernick.
Das wäre kontrovers.
Blake Bortles ist auf dem Markt, ja, und ja. Der war ja schon mal im AFC Championship Game, ist ja so ein wahnsinnig erfolgreicher Quarterback.
Ja.
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wir reden ja über Trade Deadline, der Mann, der letzte Woche noch so unfassbar traurig war, geh doch auf Ryan Fitzpatrick. Versuch's doch. Der hat doch in Miami eh keinen Bock mehr. Und das wäre doch einer, das ist auch ein Leader. Das ist ein Leader. Und ich glaube, so einen Spieler brauchst du. Hol ihn doch.
Ja, aber würden die Dolphins mit Tua, der nun auch für Verletzungen bekannt ist, das jetzt, die ja jetzt auch nicht so...
Ja, das sicherlich, weiß nicht, ob die Dolphins ihn abgeben würden, aber auf der anderen Seite, also die sagen wir, das Tischtuch in Miami ist aber auch zerschnitten.
Ja. und die Cowboys fehlen ihm auch noch.
Ja, wahrscheinlich.
Stimmt, da war Fitzy noch nicht. Jan-Henning Kruse schreibt, warum ist Riverboat Ron kein Gewinner, gestern gewonnen und heute seine letzte Behandlung gehabt? Klar, wir hätten es jetzt auch umdrehen können. Ron Rivera, der Trainer von Washington, der ja Krebs hat.
Genau.
Da gibt es auch ein schönes Video heute in den sozialen Netzwerken, wo geklatscht wird und so weiter. Also ich meine, also dass Washington so deutlich gewinnt, also das hätten wahrscheinlich die allerwenigsten erwartet.
Ja, nö.
Na, also und plötzlich auch ein Laufspiel bei den Redskins. Ich weiß, dass du den Gibson hast, Stolle.
Ja, ich hatte
Wochenende als Defense, von unserem Duell.
Ja, das ist toll. Ich habe trotzdem verloren, weil ich dachte, ich hatte keine Defense, weil die Colts frei hatten. Dann habe ich gesagt, komm, nimmst die Cowboys. Irgendwann müssen sie ja mal was bringen. Glückwunsch zum Sieg, Kutsche.
Das war letztes Wochenende.
Das war letztes, ja, diese Woche habe ich auch verloren. Weil
weiß nicht, Aaron Jones spielt.
Durfte ja auch nur zuschauen.
Ja. Maverick 1191 schlägt noch Trubisky zu den Cowboys vor. Finde ich auch interessant.
Ist natürlich auch eine Option, ja.
B. Chris, Wolle Rose kaufen. Geht natürlich auch. Peter Mann wird auch immer wieder genannt. Aber also, was meint ihr denn? Ich habe jetzt heute nichts weiter gelesen. Der Dalton wird natürlich ins Concussion-Protokoll gehen. Also der wird aber doch höchstwahrscheinlich spielen, oder? Oder geht ihr davon aus, dass der nicht spielt gegen die Eagles?
Das weiß ich nicht.
Andy, also weiß ich nicht. Also der sah jetzt ziemlich zerstört aus, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob
der lag doch kurz richtig regungslos da, oder nicht? Als er da
rübergerauscht. Ich weiß nicht, ob der spielt.
Außerdem spielt er ja auch nicht so, wie die Cowboys es bräuchten. Also die Cowboys, das, was Stolle sagt, stimmt schon. Die bräuchten einfach einen komplett neuen Impact. Irgendeinen, der den Laden.
Da musst du ja schnell reagieren jetzt.
Ja, genau.
Also was weißt du denn über Ben DiNucci? Von so einem kleineren College, irgendwie in der 7. Runde ja auch erst gedraftet. Also kann der was?
Ein Pass hat er gestern angebracht.
Dreimal gesackt worden innerhalb kürzester Zeit. Also
ich glaube nicht, dass Ben DiNucci die Lösung ist. Also damit kommst du nicht weit. In der aktuellen Situation brauchen wieder, ich glaube, wir brauchen einen erfahrenen Quarterback, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wo war der JMU? Also so eine kleine Zweitliga in Anführungsstrichen Uni. Ja, es wäre eine schöne Geschichte, aber ich glaube nicht dran. Ja, die brauchen einen erfahrenen Quarterback, der ihnen da ein bisschen mehr Sicherheit bietet, weil die Cowboys sind so ein kaputter Haufen momentan. Der Junge wird es nicht reißen können.
Aber ist die Saison muss man jetzt auch dann langsam wahrscheinlich mal überlegen, wie weit die Cowboys jetzt selber glauben, noch kommen zu können überhaupt?
Naja, aber in der Division geht ja alles.
Also bei uns sind sie im Playoff-Eliminator sind sie noch nicht.
Wenn sie gegen Philadelphia
nur ein halbes Spiel hinter den Eagles.
Ja, das stimmt natürlich. Also. Das wäre auch so geil.
Nick P.
5 und 11 ein Heimspiel in den Playoffs.
Nick P. schlägt noch vor, Comeback von Romo. Das wäre auch was.
Das wäre geil. Oder Cutler.
Ja, war Tony Romo zurück. Okay, gut, wir sind ja besonders interaktiv, haben wir euch heute auf Instagram wieder entscheiden lassen, über welche Spiele wir noch reden sollten. Es gab zwei Duelle, nämlich einmal das Duell der Packers gegen die Texans oder das Duell der Bills gegen die Jets. Und da habt ihr euch mit großer Mehrheit überraschenderweise für die Packers entschieden, die 35-20 gewonnen haben gegen Houston. Und Aaron Rodgers, das ist, glaube ich, auch, damit haben alle gerechnet, nachdem er so geärgert wurde letztes Wochenende, hat zurückgeschlagen mit 4 Touchdown-Pässen, hat sich rehabilitiert und vor allem dank Devontae Adams, also der war ja unstoppable.
Genau, der Running Back, der Williams, der wegen der Verletzung des RB1 reingekommen ist, hat auch ein super Spiel gemacht. Und ja, aber es war klar, dass Rodgers das nicht auf sich sitzen lässt, hatte wahrscheinlich die ganze Woche so eine Wut im Bauch. Das war irgendwie klar. Aber geil, also geiles Spiel einfach. Der Adams ist einfach nicht zu stoppen. Das ist schon wirklich Wahnsinn, finde ich.
Aber auch ein dankbarer Gegner, ne? Also Houstons Defense ist ja halt auch nicht doll. Was mich an dem Spiel noch am meisten, also ich habe schon damit gerechnet, ja, dass die Offense funktioniert, auch wenn wieder mal einer der Topspieler bei den Packers gefehlt hat mit Aaron Jones. Gemerkt hat man es nicht, weil der Williams auch ein starkes Spiel gemacht hat. Aber ich fand, dass die Defense, auch wenn Deshaun Watson über 300 Passing Yards hatte, fand ich, dass die Defense in den entscheidenden Momenten einfach da war. Und Das war sie bisher selten, die Saison. Also das war, auch die Smith Brothers waren in entscheidenden Momenten da. Also das hat mir gefallen, weil ich hatte eigentlich ein spannenderes Spiel erwartet, muss ich ehrlich sagen. Aber gefühlt war Houston, trotz der Statistik, ja, dass sie yardsmäßig am Start waren, waren sie nie wirklich in dem Spiel drin.
Ja. Und übrigens, also der Tight End zum Beispiel, der Fels, der hatte vorher angeblich ein sehr gutes Matchup, wurde ihm vorausgesagt. Der hatte 0,0 Punkte, der hatte einfach keine Ballberührung. Das war wirklich.
Sprichst du da jetzt auch wieder aus Fantasy-Owner-Sicht, ja?
Ja, aber es fällt natürlich dann in dem Moment, ja. Danke an Detti auch nochmal.
Das fällt. Das mag er nicht haben.
Ich hatte ihm schon geschrieben, dass ich den hab und dass ich bla bla. So. Aber das fällt dir in dem Fall natürlich dann auf. Und das ist schon krass. Da hatten wir ja vorher auch schon drüber gesprochen, der Randall Cobb war der einzige Receiver gefühlt in dem Chor von den Texans, der so richtig Bock hatte. So gegen seinen alten Verein, klar. Aber ansonsten war da nicht viel los. Also es ist schon.
Ich kann es nur jede Woche wieder sagen, ich finde es so schade, so verschenkt, dass DeSean Watson bei den Texans
ja,
ist. Und ja, da ja, offenbar ja auch noch jahrelang bleibt, der hat ja gerade seinen Vertrag erst verlängert. Ich finde den super.
Ich mag den auch sehr gerne. Super sympathisch und einfach, der macht ja auch tolle Sachen. Also die haben ja trotzdem auch immerhin noch 20 Punkte zusammengekriegt, so ist ja nicht.
Das zweite Spiel, das wir euch zur Wahl gestellt hatten, oder anders, die zwei Spiele waren einmal der Auftritt, der großartige Auftritt mal wieder der Jaguars bei den Chargers oder das Cleveland-Cincinnati-Spiel. Ihr habt euch auch da überraschenderweise fürs Cleveland-Cincinnati-Spiel entschieden, weil das war wirklich geil, finde ich.
Ja.
Das war auch ein Hin und Her, Baker Mayfield mit einem Scheiß-Start, 0 von 5, eine Interception und dann aber hat der bam, 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 bam geliefert und Joe Burrow hat auch geliefert. Das hat richtig Bock gebracht, also
genau
zuzuschauen.
Und das ist aber übrigens der Unterschied, finde ich, zum Bengals letztes Jahr, dass seitdem Burrow da ist, sind das, also fast jedes Spiel war einfach wahnsinnig unterhaltsam. Also eben letztes Jahr wäre nicht so klar gewesen, dass ein Spiel Cleveland gegen Cincinnati in irgendeinem Voting vorne liegt.
Aber jetzt stell dir mal vor, die Bengals hätten noch eine funktionierende O-Line. Also dann würden die ja echt ganz gut aussehen, weil die ist ja echt eine Katastrophe-Stolle. Ne? Also der wird ja wirklich also allein gelassen oft.
Ja, also die O-Line ist tatsächlich immer noch ein Problem. Wobei ich finde, es ist insgesamt in letzten Wochen ein bisschen besser geworden. Aber ich finde einfach, also ja, Cleveland, das war ein geiles Finish. Wobei ich nicht weiß, ob es für eine Defense spricht, wenn Baker Mayfield 5 Touchdowns wirft aktuell. Aber ich fand einfach viel geiler, sowohl Burrow, auch wenn wir das Spiel nicht gewählt haben, Herbert. Also die beiden Rookies haben wieder abgeliefert ohne Ende. Also die beiden, die sind jetzt ein paar Wochen in der NFL und du hast das Gefühl, die sind ein paar Jahre da. Also die wirken einfach so abgewichst, ja, so souverän. Ist, also sei es Burrow, der am Ende diesen Drive hingelegt hat, ja, es hat nicht gereicht, aber er hat's vorgelegt. Ja, lag dann an der Defense, es zu Ende zu bringen. Und auf der anderen Seite ein Herbert, der auch in einem Spiel, wo es erst nach einem deutlichen Ding aussah, am Ende musste abliefern, hat abgeliefert. Also ich finde die beiden, ich bin sehr gespannt auf Tour, der ja mit dem größten Tamtam in die Liga kommt, ob der da ähnlich mithalten kann. Es wird nicht ganz einfach, weil da kommt schon so ein bisschen Druck, wenn du siehst, wie die beiden jede Woche abliefern.
Ja, der Herbert spielt irgendwie, als würde der da auf dem Spielplatz sein und einfach seinen Spaß haben. Das ist wirklich, der ist ein geiler
Typ. Und hat auch endlich mal gewonnen.
Ja.
Ja.
Ja, aber auch so ein Burrow, das war da auch kurz vor Schluss. Also da finde ich auch den Coach der Bengals geil, wo sie dann bei 4 und 1 dafür gehen und dann wirft er auch noch tatsächlich einen Touchdown-Pass auf Giovanni Bernard. Also da war alles drin.
Tierisch.
Fabian Huber schreibt, als OBJ raus ist, war Baker eine Wucht. Also weil nach der ersten Interception hat sich ja dann OBJ auch ins Getümmel geschmissen. Musste verletzt raus und jetzt ist klar, dass er sich ACL gerissen hat, also Saison aus.
Das ist so OBJ. Unnötig, auch nach einer Interception.
Die Seuche von OBJ bei den Browns geht gefühlt weiter.
Ja. Aber genau, traurigerweise hatte man wirklich das Gefühl, dass es danach besser lief. Die anderen, hatten die nicht auch den Backup-Tight-End, Bryant, oder wer war bei denen drin?
Bryant.
Genau. Hat ja auch noch ein super Spiel gemacht. Aber das mit OBJ ist wirklich tragisch. Also ich frage mich auch, was ihn da geritten hat. Also es ist natürlich schön, da den Einsatz zu zeigen nach der Interception, aber sich dann für die Saison kaputt zu machen, ist schon ganz schön doof.
Ist natürlich bitter, aber ist genau eigentlich im Endeffekt das, was wir bei den Cowboys bemängeln. Ne?
Das stimmt.
Dass du reingehst und dass du da gehst, wo es leider wehtut dann noch manchmal. Ja, es ist bitter. Hat er auch schon andere erwischt.
Ist auch irgendwie besser, sich selber kaputt zu machen, als so wie die Cowboys von den anderen die ganze Zeit zerstört zu werden.
Schön fand ich auch, das habe ich auch bei Twitter heute gesehen, dass Carlos Dunlap, der Verteidiger der Bengals, ist ja auch schon ein Veteran, muss man ja schon sagen, irgendwie wenige Minuten oder kurz nach dem gerade verlorenen Spiel dann eine seiner Wohnungen anbietet. hey, ich habe so eine Wohnung, großer Balkon und es gibt irgendwie 4 Schlafzimmer und 4,5 Bäder. Wollt ihr das nicht mieten? Also das ist ja auch also wirklich so...
Interessant.
Also geil. So gar nicht nachgedacht.
Bei eBay Kleinanzeigen.
Super. Ja, also keine Ahnung.
Tausche
fand
Wohnung.
Ich auch, fand ich auch großartig.
Tausche Wohnung mit so und so.
Stell dir das mal in Deutschland vor. Weiß ich nicht. Also geil. Dortmund verliert gegen Bayern und 10 Minuten später twittert Mats Hummels, hey, meine Wohnung ist frei, wer hat den Bock?
Tausche Wohnung mit jemandem in London.
Sehr taktlos aber, irgendwie. Großartig.
Genau, aber Bengals bin ich übrigens gespannt, weil AJ Green hat gestern auch mal wieder richtig gut gespielt. Also den Higgins mag ich sowieso gerne. Irgendwie fände ich es cool, wenn die noch ein bisschen was reißen. Ob die das jetzt vorhaben, weiß ich nicht, aber...
Ist auf jeden Fall ein ganz anderes Team als letztes Jahr.
Ja.
Also natürlich, der Rekord sieht nicht so geil aus, aber die Bengals sind irgendwie in den letzten Wochen immer irgendwie mit drin in den Spielen, hast du das Gefühl. Und das allein schon Burrow macht da einen riesen Unterschied.
Bin gespannt.
Die Bengals sind schon vor, keine Ahnung, 2, 3 oder 4 Wochen unserem Playoff-Eliminator zum Opfer gefallen. Also wir gehen nicht davon aus, dass sich die Bengals für die Playoffs qualifizieren. Heute kommt ein neues Team dazu, und zwar die Denver Broncos. Die streichen wir auch raus. Die sind nämlich gestern untergegangen im Schnee. Ja. Das fand ich auch krass, dass das schon schneit jetzt.
Das fand ich auch
beruhigend. Von Kansas 16-43. Ja, und haben sich es irgendwie selbst schwer gemacht. Ne? Also da ist ein Pick 6, dann ist ein Flea-Flicker völlig in die Hose gegangen.
Ja.
Dann ein Return-Touchdown. Also die haben sich irgendwie selbst raus operiert. Und Drew Lock ist irgendwie gefühlt jetzt auch nicht die Lösung.
Nee, Drew Lock, dafür, dass wir, glaube ich, vor der Saison diese Sendung hatten über die Quarterbacks, die jetzt durchstarten und er ganz schön gehypt war, ganz schöne Pflaume gestern gewesen, muss man sagen. Also wird nicht nur seine Schuld sein, aber so richtig dolle war das nicht. Wie viel? 3 Interceptions? Nee, wie viel hat er geworfen? Hm? 3 Interceptions hat er, glaube ich, geworfen?
2, glaube ich.
Okay. Ja, das sah nicht toll aus.
Also die haben sich mehr oder weniger selbst geschlagen gestern, Stoll. Ne? Wie hat dir der Flea-Flicker gefallen?
Sehr gut. Also den hätten wir nicht besser hingekriegt, Kutsche.
Ja.
Das war wirklich... Also die Chiefs mussten jetzt nicht mal so wahnsinnig viel dafür tun, um da wirklich einen Blowout hinzubekommen. Man hätte gedacht, dass Denver im Winter, im Schnee, egal wann er kommt, einen gewissen Vorteil hat, aber irgendwie war es überhaupt nicht so. Die Broncos, man sieht, dass es noch nicht ganz rund ist, weil der Lock war ja nun auch nicht, auch noch dieses Jahr schon verletzt gewesen. Ja, ich glaube, die sind einfach noch ein bisschen weg, ne? Von irgendwie competitive zu sein. 2-4 ist jetzt eigentlich noch nicht so schlimm. Ja? Du bist auch nur ein Spiel hinter den Raiders auf Platz 2, aber ich finde, ein Team muss ja raus jede Woche, und da wir ja schon festgestellt haben, die Cowboys sind nur ein halbes Spiel hinter Platz 1 in ihrer Division. Ja, da sind es halt die Broncos, die gehen müssen.
Spannend fand ich die Situation, die Running Back Situation, das war ja der Chiefs, das war ja das erste Spiel von Le'Veon Bell für die Chiefs.
Oh ja.
Edwards-Hilaire, 8 für 46 Läufe und ein Touchdown, Bell 6 für 39.
Mhm.
Ja, also nahezu gleich.
Ja.
Aber was ich überraschend fand, ist, dass Bell noch so gar nicht ins Passing-Game involviert war.
Nee,
also
genau.
kein Target gehabt. Bin ich sehr gespannt, wie die das jetzt in Zukunft hätten.
Aber das dauert vielleicht, also dafür ist vielleicht auch noch mehr
Trainings. Ja, ich glaube auch, es war noch ein bisschen früh, glaube ich. Ne?
Ja,
erstes Spiel und so.
Chiefs jetzt gegen die Jets. Also, wenn du Bell spielen lässt, dann eigentlich jetzt gegen Adam Gase, oder?
Übrigens,
absolut.
Krass, gefühlt haben die Broncos ja mit Lindsay und Gordon eigentlich auch keine schlechten Running Backs, aber irgendwie, das ging ja alles.
Na, Lindsay ist ja noch verletzt, leider, tragischerweise.
Ach stimmt, aber weiß man da, wie lange der raus ist?
Nee, mich noch nicht. Würde mich aber interessieren, wenn das jemand weiß, weil den habe ich im Fantasy.
Ach so, schön.
Ja.
Ach so, nicht zu vergessen übrigens, 102 Yard Kickoff-Return von diesem Pringle, das war auch geil. Das hat Spaß gemacht.
Der bringt ja sonst Chips raus, ne?
Ja, genau. Pringles. Also ja. Verschiedene Farben, ne?
Ja. Ja, ja, ja.
Ganz schlimme Firma.
Ja. Findest du?
Ich sag jetzt nichts.
Ja,
nee, eigentlich mag ich die heute.
Ne? Okay.
Jetzt wird's politisch.
Also, falls ihr es noch nicht wisst, immer montags fragen wir in unserer Instagram-Story, über welche Spiele wir sprechen sollen. Da geben wir euch immer 2 Duelle vor. Da könnt ihr quasi entscheiden. Und Playoff-Eliminator, wenn ihr da natürlich mit fundiertem...
Wen habt ihr jetzt eigentlich alles schon raus?
Weißt du? Eine ganze Menge.
Okay.
Ich musste aber heute auch nachgucken, ob wir die Broncos nicht schon eliminiert
hatten. Nee, haben wir nicht.
Ja. Aber ich hatte sie auch auf dem Zettel, Stolle. Musstest du auch nachgucken? Ich war mir nicht sicher.
Nee, nachgucken musste ich nicht. Ich wollte dann nur gucken, ob wir schon wieder zwei rausschmeißen müssen oder ja. eins. Aber wenn ich in Mathe, hatte ich ja im Abitur eine 5. Wenn ich also richtig gerechnet habe, müssten wir jetzt bei Woche 16 den letzten rausschmeißen. Also nach Woche 16 den letzten okay. rausschmeißen können.
Ja, aber es wird schwerer, finde ich. Vor allem, weil,
so soll es sein.
Weil du die NFC East hast. Also da haben wir zwar die Giants und die und Washington schon rausgeschmissen, aber und aus der NFC West logischerweise noch gar keinen. Also es gibt so ein paar schwere ja. Divisions. Es wird immer
schwerer. Muss auch irgendwann schwerer werden.
Ja. Finde ich übrigens schön, wie Stolle hier nebenbei nochmal klar machen will, dass er Abi hat.
Ja.
Mit einer 5 in Mathe.
Ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss, oder wie?
Ja. Es ist ja trotzdem was Anständiges aus dir geworden.
Ja. Ja, danke.
Ja. Genau, so, das war's für heute. Erste Blitzumfrage des Abends, weil jetzt kommen wir zum Monday Night Game. Bears at Rams. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, wer eurer Meinung nach das Rennen in diesem Duell macht. Was meinst du denn, Chris? Du hast ja, bist ja auch da involviert, weil du wahrscheinlich eher für die Bears bist.
Nee, ja, also sollte ich sein, ja. Also für die Division wäre das natürlich gut. Aber klar, Johannes, sehr guter Freund von mir, ist halt Riesenfan. Da will ich jetzt auch nicht so gegen wettern, natürlich. Aber ich tippe tatsächlich trotzdem auf die Bears. Also ich glaube, ja, ich glaube, dass das nicht klappt für die Rams.
Ich sehe hier bei YouTube die Kommentare, die reinploppen, das ist quasi immer abwechselnd. Rams, Bears, Rams, Bears, Rams, Bears.
Ist immer die gleiche Person.
Rams, Rams. Was meinst du denn, Stolle?
Ich finde es ein spannendes Spiel, weil die Rams müssen offensiv ein bisschen mehr bringen als letzte Woche gegen San Francisco. Chicago 5-1, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die ernst nehmen soll oder nicht. Also 5-1 ist halt 5-1. Aber irgendwie bin ich von dieser Offense immer noch gar nicht überzeugt. Finde ich ein spannendes Matchup, muss ich ehrlich sagen. Ich denke aber, dass sich die Rams dir durchsetzen werden.
Ich habe auch ein bisschen mich reingelesen. Chicago auswärts noch ungeschlagen. 80 ihrer 120 Punkte haben sie auswärts gemacht.
Oh, okay.
Also irgendwie ein Auswärtsteam, wobei das in diesen Corona-Zeiten ja irgendwie auch nichts bedeutet. Ich glaube aber, ich finde die Offense der Bears tatsächlich auch unsexy. Auch mit Nick Foles.
Ja, ja.
Sexy ist die Offense der Rams jetzt auch nicht unbedingt, aber da würde ich schon die Rams mehr sexy sehen als die Bears. Ich glaube aber, dass am Ende tatsächlich die Bears-Defense dieses Spiel entscheiden wird. Und ich glaube, dass die Bears tatsächlich gewinnen. Und dann tatsächlich Stolle ein ernstzunehmender Konkurrent sind für die Packers. Wer hätte das gedacht?
Ja, nicht nur dafür. Also mit 6-1 kannst du dann auch schon so Playoff-mäßig langsam mit größeren Plänen anfangen.
Wann gibt's denn da eigentlich mal das erste Duell? Jetzt habe ich gesehen, spielen die Packers gegen die Vikings, die sind aber ja irgendwie schon raus. Die sind auch schon dem Playoff-Eliminator zum Opfer
gefallen.
Relativ
früh, glaube ich. Ja, die sind sehr schnell dem Opfer zugefallen. Ne?
Also, wann Bears, Packers? Müsst ihr jetzt auch bald mal kommen, oder?
Weiß ich gar nicht. Also irgendeins wird wie immer Ende Dezember sein. Weiß ich, das gehört zum guten Ton. Muss ich tatsächlich mal schauen. Ne?
Okay. Team 6 schreibt sonst noch, das wird ein klassisches 0-0. Auch schön, also ich glaube, viele Punkte werden tatsächlich nicht fallen. Ja. Auch hier bei Twitch gibt es sowohl Bears als auch Rams.
Die also Woche 12 und Woche 17.
Haben auch noch nicht verloren bisher. Bitte?
Das Woche 12 und Woche 17, also wirklich erst, wenn es kalt draußen ist. Ne?
Ah, okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Haust du dir das auch wieder um die Ohren?
Ich kann es nicht machen. Ich glaube, wenn heute World Series of Baseball Spiel 7 wäre, würde ich es fast riskieren, aber so kann ich nicht machen.
Ich habe heute übrigens gelernt, haben wir gar nicht gespoilert, als wir über die Titans gesprochen haben. Mittwoch gibt es NFL Boulevard, die Faszination Titans, haben wir gerade aufgezeichnet. Mhm. Ich habe heute gelernt, dass die Houston Astros die Buh-Mannschaft gerade sind im Baseball, das wusste ich nicht.
Die Schummelmannschaft.
Ja, das wusste ich
nicht. Absolut, die haben geschummelt wie Schwein, ey.
Mhm. Ja. Aber ich habe auch gesagt, mit dem technischen Aufwand oder so finde ich es fast schon wieder beeindruckend.
Wie hast du es formuliert? Du hast einen Hang zur kriminellen
Energie. Ja, genau, ne? Die kriminelle Energie, genau. Ja. Das ist wie so, am Ende haben sie ja jetzt niemanden umgebracht oder so. Das ist wie so eine spannende Räuberpistole, wie mit so einem Tunnelgraben zum Tresor oder sowas.
Ja. Eigentor schreibt noch 29.11. gegen die Bears, also rund um Thanksgiving quasi.
Ui.
Das ist doch schön.
Im Schnee.
So, guck mal. Die Tagesschau läuft sogar noch. 2015, jetzt könnt ihr wunderbar umschalten. Zu Notruf mit Hans Meiser auf RTL Plus. Ist doch herrlich.
Boah, geil.
Habe ich gern geguckt.
Habe ich auch gern geguckt. Ja.
Gut. Oder? Wollt ihr noch was loswerden? Stolle grinst, ne?
Ich überlege, ob Hans Meiser noch lebt.
Ja. Ja, das ist ein Aluhelm mittlerweile.
Wirklich?
Das ist ein Aluhelm.
Wirklich?
Ja, ja, ja.
Oh, das ist hart.
Ja, das ist hart.
Bei Notruf.
Bei den Idole, die euch wegbringen.
Ja. Ja. Der hat so ganz
erst der Wendler, jetzt Hans Meiser. Ja, wo soll das noch hinführen?
Flo, schmeiß mal eine Nena-Platte auf.
Ja, Nena gehört ja auch dazu. Nur genau. Peter Maffay, der hat nochmal ordentlich dazwischen.
Ja, das sehr siehst gut. du am Ende.
Ja. Gut, guck mal, sind wir mit Musik angefangen und enden.
Es ist der helle Wahnsinn.
Das ist ja herrlich. Super. Ja, dann vielen Dank. Vielen Dank euch. Bleibt gesund, ist das Allerwichtigste. Und wir sehen uns nächste Woche live wieder. Oder Mittwoch Boulevard, Donnerstag Bam und Bärtig mit Stolle und Samstag wieder Fantasy-Footballerei.
Immer was los.
Immer was los und Stone Luck. Ciao.
Ciao.
Kann mit Applaus rausgehen.
Sehr gut.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der